Ich bete. Guter Gott, ich danke dir dafür, dass wir mit dir Schritte aufs Wasser gehen können. Und ich bitte dich, dass du jedem, der heute hier ist, den einen nächsten Schritt zeigst, der für ihn oder sie ganz persönlich dran ist. Heiliger Geist, wirke du hier in diesem Gottesdienst mitten unter uns. Amen. Wie frei fühlst du dich? Die Frage habe ich ganz am Anfang hier als Mini-Hauskreis mal besprechen lassen und ich bin beeindruckt, wie viel Gesprächsstoff es an der Stelle gibt. Das scheint nicht so völlig weit weg zu sein aus unserem Leben. Freiheit, das geht in unserem Land ganz gut. Wir haben Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Wahlfreiheit, sowohl heute bei der Frage, welche Partei wähle ich denn, aber auch bei der ganz banalen Frage, welche Eissorte esse ich denn zum Nachtisch. Es gibt Länder, in denen ist nicht so viel Freiheit da. Also wir leben in einem freien Land. Warum fühle ich mich denn dann oft nicht so frei, wie das eigentlich sein müsste? Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht, wenn ich meinen Alltag anschaue. Meine Unfreiheit fängt damit an, dass mein Wecker zu einer Uhrzeit klingelt, die ich nicht freiwillig wählen würde. Aber meine Kinder müssen rechtzeitig in der Schule sein und die Grundschule beginnt um 7.45 Uhr in Niederhöchstadt. Meine Familie braucht etwas zu essen, die Wohnung soll sauber sein, ein bisschen Geld verdienen mache ich auch noch. Trotzdem, wenn ich mir meinen Vorgarten anschaue, höre ich schon die Gedanken der Nachbarn, da müsste doch jemand mal wieder. Also so ganz frei bin ich nun wirklich auch nicht. Das, wo ich im Moment am wenigsten Freiheit verspüre, ist, wenn ich in meinen Papierkalender gucke. Ich mache das noch mit Papier. Da gibt's so Wochen wie diese, wo ich dann auch denke, frei fühlt sich anders an. Manchmal kommt mir dieses Gerät wirklich wie so ein kleiner Sklaventreiber vor. Ne? Elternabend, Hauskreisleiter treffen, Predigt vorbereiten, Fußballverein meiner Tochter, Handballverein meines Sohnes, alle wollen sie irgendwas von mir und ich muss anfangen zu sagen, nein, kann ich leider nicht, dieses geht nicht. Also manchmal sitze ich ja mit meinem Kalender so da. Freiheit sieht doch anders aus, oder? Wir reden in der Andreasgemeinde seit Wochen von der Freiheit, die wir von Gott beschenkt bekommen. Aber was bedeutet Freiheit denn jetzt in so einer Situation? Wie lebe ich das? Galater 5 gibt ein paar Hinweise, die uns weiterhelfen. Ich habe die Caroline gebeten, die Bibeltexte vorzulesen heute, die im Lauf der Predigt vorkommen. Und falls sich einer wundert, dass ihm der Text nicht so vertraut ist, ist nicht die Übersetzung von Martin Luther, sondern Willkommen daheim. Also, es geht um die Frage, wie ist das denn jetzt mit der Freiheit im Leben eines Christen? Und Paulus fängt gleich mit einer Art Überschrift an.
Christus hat uns befreit, damit wir auch in Freiheit leben.
Das ist die Überschrift über Kapitel 5. In Freiheit leben klingt ja ganz einfach, ne? Christus hat uns befreit, wir leben in Freiheit. Irgendwie hat das bei den Gemeinden in Galatien nicht funktioniert und ich glaube, uns fällt das oft auch nicht so leicht. Deshalb möchte ich mit euch dieses Kapitel 5 mal durchgehen, um diesen Gedankengang von Paulus nachzuvollziehen, denn ich glaube, wir können einiges davon auch für uns heute gebrauchen. Die erste Frage ist, wovon hat uns Christus eigentlich befreit? Wir hören wieder Paulus.
Wenn ihr den Weg des Gesetzes geht, dann ist das, was Christus für euch getan hat, nutzlos. Wenn ein Mensch sich für diesen Weg entscheidet, dann muss er ihn auch mit allen Konsequenzen gehen. Er muss alle Forderungen des Gesetzes erfüllen, denn schließlich möchte er sich ja durch seine eigene Leistung die Anerkennung Gottes verdienen.
Danke. Also, was machen die Leute? Erstens, sie geben sich ganz viel Mühe, die Forderungen des Gesetzes zu erfüllen. Und zweitens das Ziel oder das Motiv, was dahinter steckt. Ich möchte mir die Anerkennung Gottes verdienen, indem ich seine ganzen Gesetze halte. Um auf mein Bild von vorhin zurückzukommen, stelle ich mir das so vor, dass auch diese Menschen damals auf ihrem Stuhl gesessen haben und die hatten dann nicht so wie ich den Terminkalender in der Hand, sondern die hatten dann die Tora, die Gebote Gottes in der Hand. Und die haben genauso darüber gegrübelt. Wie mache ich das jetzt? Wenn ich jetzt so handle, ist es gegen dieses Gebot. Aber wenn ich das einhalten will, Die Konzentration auf dieses Gesetz, wie schaffe ich es, hat die Leute auch zu so einer Haltung geführt. Ne? Ich konzentriere mich nur noch auf das, was ich hier gerade vor mir sehe. Insofern sind mir die Galater nicht fremd. Die hatten nicht einen Terminkalender, sondern die Tora in der Hand. Und das ist meine erste Frage. Was habt ihr in der Hand? Was ist das, was eure Gedanken so in Anspruch nimmt, dass ihr zu so einer Haltung kommt, dass ihr die Hände über dem Kopf zusammenschlagt und sagt, wie schaffe ich das denn eigentlich? Was raubt euch den Schlaf? Was hättet ihr in der Hand, wenn ihr auf diesem Stuhl sitzen würdet? Vielleicht ist auch das Thema Anerkennung ein Aspekt. In Galatien haben sie sich bemüht, die Anerkennung Gottes zu verdienen. Nur denken viele Menschen heutzutage, wenn sie an Anerkennung denken, nicht unbedingt an Gott. Aber vielleicht ist es ja berufliche Anerkennung. Was denkt denn der Chef über mich? Oder die Anerkennung meiner Schwiegereltern, die mich bis heute eigentlich nicht akzeptiert haben. Wie lange erkennen mich meine pubertierenden Kinder noch an? Wodurch möchte ich Anerkennung bekommen? Durch meine Kleidung? Dadurch, dass ich das neueste Smartphone-Modell habe? Was ist das, worum meine Gedanken kreisen? Vielleicht ist Anerkennung ein Aspekt, vielleicht sind andere Themen ein Aspekt, aber das ist die erste Frage, worum kreise ich eigentlich mit meinen Gedanken? Die zweite Frage ist, wie komme ich denn jetzt da raus? Oder mit Paulus, wie hat Christus uns eigentlich befreit? Wir hören wieder Galater 5.
Christus hat uns befreit. Durch Jesus haben wir einen anderen Zugang zu Gott. Durch die Zusage, dass sein Heiliger Geist in uns lebt und durch unser Vertrauen auf Jesus dürfen wir in der Hoffnung leben, dass wir für alle Zeiten von Gott aufgenommen sind. Es zählt allein der Glaube, der sich dann auch in Taten der Liebe zeigt. Allein durch das, was Christus am Kreuz für uns getan hat, finden wir bei Gott Anerkennung.
Paulus schreibt natürlich jetzt hier erstmal für die Galater. Durch das, was Christus am Kreuz für uns getan hat, finden wir bei Gott Anerkennung. Und ich möchte das wieder mit dieser Haltung zeigen, was da eigentlich passiert ist. Diese Haltung, dass ich mich nur darauf konzentriere, wie kriege ich es denn hin? Das macht mir auch so einen krummen Rücken. Martin Luther hat das mal gesagt, das ist der in sich verkrümmte Mensch, der irgendwie nur noch auf sein Problem starrt. Der muss sich gar nicht selber da rausholen, sondern er wird von Christus da rausgeholt. Und durch das Geschenk Christus habe ich die Freiheit, da rauszugehen und vor Gott zu stehen. Wir hatten vorhin im ersten Gottesdienst ein Lied, wo eine Frau in einem Sonnenblumenfeld stand auf diesem Hintergrundbild und so machte. Und ich dachte, ja, so sieht Freiheit aus. Nicht zusammengekrümmt auf dem Stuhl. Das ist Freiheit. Und derjenige, der diesen Unterschied möglich macht, ist Christus. Paulus sagt, es ist ein Geschenk. Und das Geschenk gilt immer noch. Deshalb kann ich mich draus lösen, mit Gottes Hilfe. Nun kann man ja denken, super, jetzt bin ich frei, die Welt steht mir offen, ich kann alles tun. Anscheinend gab es in Galatien auch ein paar Leute, die dann einfach nur noch an sich gedacht haben. und angefangen haben zu überlegen, wie nutze ich diese Freiheit jetzt für mich? Und deshalb schreibt Paulus weiter.
Meine Schwestern und Brüder, ihr seid dazu berufen, euer Leben in Freiheit zu führen. Nehmt diese Freiheit aber bitte nicht als Freibrief dafür, dass ihr euch selbstsüchtig verhalten dürft. Dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber gegenseitig wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt auf, dass zum Schluss noch jemand von eurer Gemeinde übrig ist. Nein, Spaß beiseite. Wenn ihr euer Leben auf der Grundlage eurer Beziehung zu Jesus lebt, dann würdet ihr nicht mehr den alten Verhaltensmustern folgen müssen. Denn der Geist Jesu durchbricht diese Muster, auch wenn sie ihm noch so hartnäckig widerstehen sollten. Ihr kennt diesen Kampf aus eigener Erfahrung. War es nicht so, dass wir oft das Gute nicht tun konnten, obwohl wir es doch eigentlich tun wollten? Wenn aber der Heilige Geist immer mehr in unserem Leben die Oberhand gewinnt, dann verändert sich unser Verhalten so, dass uns das Gesetz überhaupt nichts mehr zu sagen hat. Religiöse Ich-Bezogenheit führt oft zu schlimmen Ausfallerscheinungen. Schädliches, zügellöses oder sogar perverses sexuelles Verhalten, Interesse an magischen und okkulten Dingen, gestörte Beziehungsfähigkeit, die sich in Feindschaften, Streit, Eifersucht und Zornausbrüchen zeigen kann, aber auch in einer übertriebenen Selbstsucht, die in jeder Gruppierung zu Neid, Zwistigkeiten und Spaltungen führt. Menschen, die sich vor Gott behaupten wollen, müssen oft ihren Mangel an Freude durch Maßlosigkeit wettmachen, egal auf welchem Gebiet, häufig aber beim Essen und Trinken.
Es kann also auch schief gehen mit der Freiheit. In dem Augenblick, wo ich meine Freiheit verstehe als die Freiheit, mich wieder um mich selbst zu drehen. Meine eigenen Bedürfnisse sind dann das, worauf ich gucke. Und dann gehe ich im Grunde genommen wieder zurück auf diesen Stuhl aus der Freiheit und sage, oh, ich kann jetzt die Freiheit leben. Und fange an, genau darum zu kreisen, wie kann ich jetzt die Freiheit für mich nutzen? Was habe ich davon? Und Paulus schreibt hier dagegen, die Freiheit, die Christus uns geschenkt hat, führt dazu, dass wir nicht nur den Blick zu Gott frei kriegen, sondern auch den Blick zu unserem Nächsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, die Freiheit beinhaltet nicht eine grenzenlose und zügellose Freiheit, wie Paulus hier schreibt, sondern eine Freiheit, die den anderen als Gegenüber wahrnimmt. Trotzdem sagt er, wir haben alte Gewohnheiten, die immer wieder auftauchen. Schlechte Gewohnheiten, die wir mitnehmen. Was machen wir damit? Da hat er vorhin schon gesagt, ja, der Heilige Geist ist da wichtig, das erklärt er noch weiter.
Ich versichere euch, jemand, in dessen Leben sich Anzeichen für ein derartiges Verhalten finden, der hat noch keinen Schritt unter die Herrschaft Gottes getan. Das erkennt ihr sofort, wenn ihr sein Leben mit dem eines Menschen vergleicht, der sich der Führung des Heiligen Geistes anvertraut. In dessen Leben finden sich als Frucht des Geistes eine Menge kostbarer Dinge, wie Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Durch den Tod Jesu, in den auch wir hineingetaucht werden, sind wir aus dem Herrschaftsbereich aller unserer egoistischen Wünsche und Vorstellungen sozusagen herausgestorben. Wenn nun der Geist Gottes in unserem Leben das Sagen hat, verändert sich unser Leben Stück für Stück zum Guten. Wir müssen nicht mehr um uns selbst kreisen. Wir müssen den anderen auch nicht länger eigene Leistungen vorzeigen. Jeder von uns wird durch Gott so beschenkt, dass er niemandem mehr beneiden muss.
Ganz wichtig in diesem Abschnitt ist für mich, hier steht nicht, sobald ihr Christen geworden seid, seid ihr sofort total verändert. sondern hier steht, wenn nun der Geist Gottes in unserem Leben das Sagen hat, verändert sich unser Leben Stück für Stück zum Guten. Die Veränderung, die durch Christus anfängt, indem er uns aus dieser Haltung rausholt, ist ein Prozess, der damit beginnt, dass wir aus der Verkrümmung rausgehen und uns in die Freiheit Gottes reinstellen. Der Heilige Geist ist sozusagen der Part Gottes, der uns dabei helfen will. Aber wie geht das? Nun, der Heilige Geist, hat mal jemand Kluges gesagt, ist ein Gentleman. Ein Gentleman betritt einen Raum nur dann, wenn er hereingebeten wird. Ein Gentleman drängt sich nicht auf, aber er kommt gerne, wenn er eingeladen ist. Wenn wir also dem Heiligen Geist eine Chance geben wollen, irgendetwas in unserem Leben zu verändern, ist der erste Schritt, dass wir ihm das erlauben. Dass wir im Gebet ihm unsere dunklen Lebensecken hinlegen und ihn darum bitten, komm du, Heiliger Geist, und verändere etwas. Der Heilige Geist wird nichts in uns verändern, solange wir das nicht wollen. Wie wir diese Veränderung in unserem Leben zulassen, kann sehr unterschiedlich sein. Manchmal ist das Richtige, dass ich das Gebet im stillen Kämmerlein suche und es einfach mit mir und Gott ausmache. Manchmal kann es aber auch helfen, dass ich eine Freundin oder einen Freund dazu hole und sage, hey, ich habe an der Stelle Probleme. Können wir mal zusammen überlegen, was heißt das, wenn der Heilige Geist da bei mir reinkommt? Es kann ein gemeinsames Gebet mit einer Person unseres Vertrauens sein. Das kann auch ein Hauskreis sein, der um meine Schwäche weiß und mich in Liebe begleitet auf dem Weg des Stück für Stück Weitergehens. Und manchmal macht der Heilige Geist uns auch darauf aufmerksam, dass wir ganz andere Hilfe brauchen, dass wir so tief in irgendwas drinstecken, dass wir zum Beispiel einen Therapeuten brauchen, der uns da raushilft. Die grundlegende Entscheidung aber liegt immer bei mir. Bin ich bereit, den Heiligen Geist an mir arbeiten zu lassen? Und ich möchte damit auch gleich die Warnung loswerden. Dieses Gebet ist nicht ungefährlich. Es könnte nämlich tatsächlich sein, dass der Heilige Geist etwas verändert in unserem Leben. Und das ist manchmal auch nicht so angenehm. Soweit die Theorie. Was möchte denn jetzt eigentlich Gott mit unserem Leben machen? Aber ich habe ja schon eingangs gesagt, ich fühle mich oft nicht so, dass ich wirklich so frei bin. Und ich merke, dass ich immer wieder dazu neige, mich auf diesen Stuhl zu setzen und die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und zu sagen, oh, ich krieg's nicht hin, und wieder ist irgendein Thema, was mich gefangen nimmt. Ich merke an mir, dass ich Erinnerungshilfen brauche. Erinnerungshilfen daran, dass Jesus mich von meinem Stuhl rausholen will und in die Freiheit stellt. Und diese Erinnerungshilfen sind manchmal ganz unterschiedlich. Ich habe eine Erinnerungshilfe mitgebracht. Ich weiß nicht, wer von euch dieses kleine Büchlein kennt, die Losungen. Da gibt es für jeden Tag des Jahres einen alttestamentlichen und einen neutestamentlichen Bibelvers. Manchmal schaue ich da morgens rein und sagt mir so gar nichts. Heute Morgen fand ich es unglaublich genial. Wir werden ja gleich noch die Hauskreisleiter segnen. Und für heute steht drin, der Herr sprach zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich dachte, ja, genau das möchte ich heute mit den Hauskreisleitern machen, ihnen zusagen. Ihr seid gesegnet und ihr sollt ein Segen sein. Und wenn man mit so einem Vers durch den Tag geht, fängt so ein Tag schon ganz anders an. Für andere sind es Lieder, die Erinnerungshilfen sind. Auf dem Weg zur Arbeit vielleicht eine Lobpreis-CD drin. Mich erinnern an das, was Gott mir Gutes getan hat. Manchmal sitze ich tatsächlich auch an meinem Schreibtisch und mache genau das, was sich hier verändert hat. Wenn ich nicht mehr weiterkomme, dass ich aufstehe von meinem Schreibtisch, mich woanders in meinem Büro hinstelle und mir das nochmal sage, Gott, du hast mir die Freiheit geschenkt. Und dann stelle ich mich auch so hin und sage, ja, ich will diese Freiheit haben und ich merke sie im Moment nicht. Und ich lege dir mein Problem hin und bitte dich, dass du mit deiner Freiheit da reinkommst und es veränderst. Was hast du heute für mich? Womit kannst du mir heute die Hände füllen? Für mich und für die Menschen um mich herum. Was hast du in diesem meinem Leben zu sagen? Und allein, dass ich diesen Blick wieder woanders richte, verändert oft die Situation. Dann muss ich zwar immer noch das Essen kochen und die Waschmaschine ausräumen, aber ich gucke nicht mehr drauf, dass es die 3 millionste Waschmaschine ist, die ich in meinem Leben ausgeräumt habe, sondern ich denke, ja, und meine Kinder haben demnächst wieder saubere Klamotten im Schrank und ich bin so froh, dass Gott mir diese Kinder geschenkt hat. Ich habe wunderbare Kinder, 4 Stück, das ist gigantisch. Und der Blickwinkel ändert sich. Ich lade euch heute ein, 3 Fragen mitzunehmen und guckt mal, welche Frage für euch diejenige ist, die dran ist. Die erste Frage ist, wenn ihr auf dem Stuhl sitzt, was habt ihr in der Hand? Der Terminkalender, die Gesundheitsakte, das Foto von irgendjemandem, keine Ahnung. Was ist das, was eure Gedanken gefangen nimmt? 2. Frage, habe ich den Mut, den Heiligen Geist in dieser Sache um Veränderung zu bitten? Ich sage nochmal, es erfordert Mut, es kann nämlich sein, dass Gott tatsächlich handelt. Und die 3. Frage ist, wer oder was kann mir dabei helfen? Also, worum kreise ich? Habe ich den Mut, den Heiligen Geist dahin einzuladen und das wirklich zu tun? Und wer oder was kann mir dabei helfen? Brauche ich einen Menschen dazu? Oder genügt es mir, dass ich eine schöne Postkarte irgendwo hinstelle oder ein Lied? Das sind die 3 Fragen, die ich euch mitgeben möchte, wenn ihr sagt, ich möchte an dieser Stelle weiterdenken, mich von Gott verändern lassen. Das wären die Anregungen aus Galater 5, an denen ihr weiterdenken könnt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.